herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Was, glauben Sie, ist der teuerste Führungsfehler der Wirtschaftsgeschichte? Eine verpatzte Übernahme? Eine Bank, die sich verzockt hat? Ich behaupte nein. Der teuerste Führungsfehler ist viel kleiner, viel stiller. Und er passiert in fast jedem Büro, jede Woche, oft täglich. Er heißt der falsche Führungsstil, angewendet mit bestem Gewissen. Heute beginnen wir mit einer neuen kleinen Serie zum Thema Führung und Macht. Und wir starten mit dem Aspekt, der am längsten erforscht ist und bis heute am meisten unterschätzt wird. Führungsstile und ihre psychologische Wirkung. In den kommenden Folgen geht es um psychologische Sicherheit im Team, um Macht, Einfluss und Autorität sowie um Vertrauen in Führungsbeziehungen. Heute aber steigen wir ganz am Anfang ein bei einem Experiment aus dem Jahr 1939, das bis heute niemand aus der Führungsforschung wegdenken kann, so sehr man es auch versucht. Ich erzähle Ihnen zwei Beispiele aus meiner Führungserfahrung, stelle das klassische Experiment vor, das die moderne Führungsstilforschung begründet hat, und ich verspreche Ihnen mindestens eine peinliche Anekdote aus meinem eigenen Leben, die mit Führung eigentlich nichts zu tun haben sollte und es trotzdem irgendwie schafft. Beginnen wir mit einer These, die auf den ersten Blick simpel klingt und in ihrer Konsequenz doch weitreichend ist. Führungsstile sind nie neutral. Sie formen ein psychologisches Klima, in dem Menschen entweder aufblühen oder verkümmern. Wir sprechen oft über Führungsstile, als seien sie eine Geschmacksfrage, wie die Wahl zwischen Filterkaffee und Espresso. Der eine führt eben strenger, die andere eben lockerer. Am Ende zählt doch nur das Ergebnis. Diese Sicht ist verkürzt und sie ist, mit Verlaub, ziemlich gefährlich. Führungsstile wirken nicht nur auf kurzfristige Zahlen. Sie wirken darauf, wie Menschen sich selbst in ihrer Arbeit erleben. Ob sie handeln oder nur ausführen, ob sie Eigeninitiative entwickeln oder sie systematisch verlernen. Besonders überraschend ist ein Befund, der schon 1939 sichtbar wurde und sich seither immer wieder bestätigt hat. Der Stil, der sich am angenehmsten anfühlt, ist nicht automatisch der psychologisch gesündeste. Sie werden gleich verstehen, warum das für viele Führungskräfte fast schon ein kleiner Schock ist. Meine These für heute lautet deshalb: Wer den psychologischen Fußabdruck seines eigenen Führungsstils nicht kennt, führt blind. Selbst wenn die Zahlen gerade stimmen. Lassen Sie mich mit einem ersten Beispiel beginnen. Vor vielen Jahren in meiner Zeit als Bereichsleiter in der Logistik verantwortete ich mehrere Standorte. Und zwei davon glichen sich wie Zwillinge, die nur unterschiedliche Chefs bekommen hatten. Gleiche Teamgröße, gleiche Aufgaben, gleiches Arbeitsaufkommen. Die beiden Lagerleiter dort aber hätten unterschiedlicher nicht führen können. Der eine, nennen wir ihn Herrn Brandt, führte sehr direktiv. Anweisungen waren glasklar, Abweichungen wurden sofort korrigiert, Entscheidungen traf er allein. Meist im Stehen, meist schnell. Sein Team funktionierte reibungslos, solange er im Haus war. Die Zahlen stimmten. Bei Betriebsbegehungen wirkte alles diszipliniert, aufgeräumt, ja fast schon militärisch akkurat. Die andere, nennen wir sie Frau Seiler, führte anders. Sie band ihr Team in Entscheidungen ein, delegierte Verantwortung, ließ Raum für eigene Lösungswege. Auf den ersten Blick wirkte ihr Bereich weniger streng organisiert. Es gab mehr Diskussionen, mehr Rückfragen und manchmal auch sichtbare Unsicherheit. Der eigentliche Unterschied zeigte sich erst über die Zeit, und zwar auf eine Weise, die mich manchmal noch bis heute beschäftigt. Und da gestehe ich an dieser Stelle etwas, das mit Lagerlogistik nur am Rande zu tun hat. Ich kenne dieses Kontrollbedürfnis von Herrn Brandt sehr genau, und zwar aus meinem eigenen Wohnzimmer. Als ich unseren Grillabend organisierte, hatte ich eine Tabelle mit Ankunftszeiten, Fleischmengen pro Person und einen minutengenauen Zeitplan für die Glut. Meine Frau hob eine Augenbraue und sagte, es ist ein Grillabend, kein Truppenaufmarsch. Sie hatte recht, die Würstchen waren trotzdem pünktlich. Meine Ehe hat es überlebt. Knapp. Zurück zu Herrn Brandt und Frau Seiler. Als Herr Brandt für 3 Wochen krankheitsbedingt ausfiel, brach die Leistung seines Teams spürbar ein. Ohne seine unmittelbare Anweisung wusste niemand so recht, wie mit unerwarteten Situationen umzugehen war. Es gab mehr Fehler, mehr Reibung, eine spürbare Lähmung. Ja, fast so, als hätte man dem Team den Strom abgestellt. Als Frau Seiler für denselben Zeitraum ausfiel, geschah etwas anderes. Ihr Team organisierte sich weitgehend selbst, ohne Leistungseinbruch. Als sie zurückkam, berichtete mir ein Mitarbeiter beiläufig, wir haben schon überlegt, wie wir das Problem mit der Verladerampe lösen. Wir haben es einfach ausprobiert. Was war der Unterschied? Herr Brandts Team hatte gelernt, zu gehorchen. Frau Seilers Team hatte gelernt, zu handeln. Das ist keine kleine Nuance. Das ist der Unterschied zwischen einem System, das nur mit externer Steuerung abläuft, und einem System, das eine eigene innere Steuerung entwickelt hat. Bemerkenswert dabei, Herr Brandts Zahlen sahen über lange Zeit sogar geringfügig besser aus. Bis zu dem Moment, an dem seine Anwesenheit fehlte. Dann zeigte sich, was unter der Oberfläche wirklich aufgebaut worden war und was eben nicht. Bevor ich Sie jetzt mit einem Experiment aus dem Jahr 1939 konfrontiere, kurze Entwarnung. Es kommen keine Dias, keine Fußnoten und ich verspreche, es dauert kürzer als mein letzter Versuch, ein IKEA-Regal ohne Anleitung aufzubauen. Das war übrigens auch ein Fall von Laissez-faire-Führung, allerdings gegenüber mir selbst. Und es endete mit 3 überzähligen Schrauben und einem Regal mit interessanter Schräglage. An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Experiment vorstellen, das diese Beobachtung wissenschaftlich fundiert und das bis heute als Grundlage der modernen Führungsstilforschung gilt. Es stammt von Kurt Lewin, einem deutsch-amerikanischen Psychologen, der gemeinsam mit Ronald Lippitt und Ralph White im Jahr 1939 an der University of Iowa ein Experiment durchführte, das zu den einflussreichsten der Sozialpsychologie zählt. Lewin war 1933 aus Deutschland in die USA emigriert und hatte ein besonderes Interesse daran, wie unterschiedliche Formen von Autorität das Verhalten von Gruppen beeinflussen, ein Interesse, das nicht zuletzt aus seiner eigenen Erfahrung mit autoritären Systemen entstand. Lewin, Lippitt und White beobachteten Gruppen von 10-jährigen Jungen in Freizeitclubs, die Masken bastelten und andere handwerkliche Projekte durchführten. Jede Gruppe wurde von erwachsenen Leitern geführt, die instruiert wurden, einen von 3 klar definierten Führungsstilen anzuwenden. Den autoritären Stil. Der Leiter bestimmte allein, was getan wurde und wie. Er gab detaillierte Anweisungen, kritisierte oder lobte individuell, ohne die Gründe transparent zu machen und hielt sich meist außerhalb der eigentlichen Gruppenaktivität. Den demokratischen Stil. Der Leiter diskutierte Entscheidungen mit der Gruppe, ließ Wahlmöglichkeiten offen, gab Feedback sachlich und nahm selbst an der Gruppenarbeit teil, aber ohne sie zu dominieren. Den Laissez-faire-Stil. Der Leiter überließ der Gruppe fast vollständige Freiheit, stellte Material zur Verfügung, mischte sich aber kaum ein, gab selten Feedback und blieb weitgehend passiv. Die Ergebnisse waren gerade für die damalige Zeit aufsehenerregend und sie sind bis heute bemerkenswert präzise. Unter autoritärer Führung war die Arbeitsleistung in Anwesenheit des Leiters hoch. Gleichzeitig entstand deutlich mehr Aggression innerhalb der Gruppe, teils in Form von Sündenbock-Dynamiken gegen einzelne schwächere Mitglieder. Sobald der Leiter den Raum verließ, brach die Aktivität fast vollständig zusammen. Einige Gruppen entwickelten eine auffällige Apathie, andere reagierten mit plötzlicher Rebellion. Unter demokratischer Führung war die Stimmung wärmer. Die Gruppenmitglieder zeigten mehr Originalität und Eigeninitiative. Und bemerkenswert, die Qualität der Arbeit blieb weitgehend stabil, auch wenn der Leiter kurzfristig nicht im Raum war. Also jeder von uns kennt ja das demokratische Pendant aus dem Privatleben. 5 Bekannte, eine Restaurantwahl, 45 Minuten Diskussion über Sushi, Italiener oder irgendetwas Gesundes. Und am Ende landet man doch wieder beim Italiener um die Ecke, weil hier niemand ernsthaft widersprochen hat. Demokratie hat viele Vorzüge. Geschwindigkeit gehört selten dazu. Aber die Pizza schmeckt hinterher versöhnlich gut. Das muss man ihr lassen. Unter Laissez-faire-Führung war die Arbeitsleistung durchgehend am niedrigsten, sowohl in Anwesenheit als auch in Abwesenheit des Leiters. Einige Jungen fanden diesen Stil zunächst angenehm, weil er keine Anforderungen stellte. Gleichzeitig war die Frustration hoch und es entstand mehr Orientierungslosigkeit, mehr Aktivität ohne erkennbares Ziel. Was dieses Experiment besonders lehrreich macht, ist ein Befund, der unserer Intuition widerspricht. Wir assoziieren den Laissez-faire-Stil gerne mit Freiheit und Wohlwollen, weil er am wenigsten einschränkend wirkt. Levins Daten zeigen da ein anderes Bild. Abwesende Führung ist keine neutrale Führung. Sie hinterlässt ein Vakuum und dieses Vakuum füllt sich selten von selbst mit etwas Gutem. Diese Erkenntnis wurde in der Forschung der folgenden Jahrzehnte immer wieder bestätigt. Passiv vermeidende Führung korreliert konsistent mit erhöhtem Rollenkonflikt, mehr zwischenmenschlichen Spannungen und geringerem Wohlbefinden. Wir werden in einer späteren Folge dieser Serie noch genauer auf die destruktive Seite von Führung eingehen. Für heute die zentrale Erkenntnis: Von den 3 Stilen erzeugte nur der demokratische eine Gruppe, die auch ohne externe Steuerung funktionierte. Autoritäre Führung erzeugte Abhängigkeit und latente Aggression. Laissez-faire-Führung erzeugte Orientierungslosigkeit, verpackt in scheinbarer Freiheit. Damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel. Es zeigt die Laissez-faire-Falle aus einer Perspektive, die viele Führungskräfte überraschen dürfte, weil sie mit den besten Absichten gepflastert ist. Vor einigen Monaten beriete ich in meiner Coaching-Praxis eine Führungskraft, die ich hier jetzt Herrn Falkner nenne. Ein sympathischer, nachdenklicher Mann, fest überzeugt, dass gute Führung vor allem bedeutet, seinem Team möglichst wenig im Weg zu stehen. Er hatte selbst unter einer sehr kontrollierenden Führungskraft gelitten und sich geschworen, es grundsätzlich anders zu machen. Er delegierte fast alles, hielt sich aus Entscheidungen weitgehend heraus, gab selten aktives Feedback, wollte niemanden bevormunden. Sein Team, so seine feste Überzeugung, würde diese Freiheit zu schätzen wissen. Jetzt stellen Sie sich zur Illustration einmal vor, Sie sagen Ihren Kindern: Bettzeit entscheidet ihr komplett selbst. Das ist eure Eigenverantwortung. Ich mische mich nicht ein. Die wissenschaftliche Vorhersage, wie das ausgeht, erspare ich Ihnen. Jedes Elternteil kennt das Ergebnis bereits aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Mitternacht, Bildschirmlicht und am nächsten Morgen ein Kind, das aussieht wie ein kleiner Zombie mit einem Löffel Müsli in der Hand. Freiheit ohne Rahmen ist selten das, was wir uns darunter vorstellen. Genau das erlebte auch Herr Falkners Team. Es war nicht befreit, es war orientierungslos. In den Gesprächen mit einzelnen Mitarbeitenden wiederholte sich ein Muster. Ich weiß nie genau, was von mir erwartet wird. Wir treffen Entscheidungen, aber niemand sagt uns, ob sie richtig waren. Manchmal wünschte ich mir, er würde einfach mal sagen, was er will. Es gab zunehmend Konflikte, weil unklare Zuständigkeiten zu Doppelarbeit führten. 2 besonders eigenständige Mitarbeiter hatten begonnen, informell die Führung zu übernehmen, was bei anderen zu Unmut führte, der aber nie offen ausgesprochen wurde. Herr Falkner war ehrlich erschüttert, als ich ihm diese Rückmeldungen spiegelte. Er hatte sich selbst als das Gegenteil eines schlechten Chefs verstanden. Was er nicht gesehen hatte: Die Abwesenheit von Kontrolle ist nicht dasselbe wie die Anwesenheit von Vertrauen. Vertrauen entsteht nicht durch Rückzug, sondern durch aktiv gestaltete Klarheit, innerhalb derer Menschen sich frei bewegen können. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet, dass er präsenter wurde, ohne kontrollierender zu werden. Klare Erwartungen, regelmäßiges Feedback, explizit benannte Entscheidungsspielräume statt stillschweigende Annahmen. Nach einigen Wochen berichtete er mir, dass sich die Atmosphäre spürbar verändert hatte. Und nicht, weil er strenger geworden war, er war sichtbarer geworden. Was diese Erfahrung uns lehren sollte: Es gibt einen Unterschied zwischen Führung, die loslässt, weil sie Vertrauen aufgebaut hat, und der Führung, die sich zurückzieht, weil sie Konflikt vermeidet. Von außen sehen beide manchmal ähnlich aus. Psychologisch sind sie grundverschieden, wie ein gut gereifter Käse und ein Käse, der einfach nur zu lange im Kühlschrank vergessen wurde. Was nehmen Sie aus diesen Beispielen und aus Levins Experiment mit in Ihren Führungsalltag? Sie ahnen es, wie Empfehlungen. Empfehlung 1: Prüfen Sie die Abwesenheitsprobe. Fragen Sie sich ehrlich, was passiert in meinem Team, wenn ich für 2 Wochen nicht da bin? Bricht die Leistung ein oder trägt sich das Team selbst? Diese Frage ist eine der ehrlichsten Diagnosen, die Sie über Ihren eigenen Führungsstil erhalten können, und sie ist deutlich günstiger als jedes Assessment Center. Empfehlung 2: Verwechseln Sie Zurückhaltung nicht mit Vertrauen. Wenn Sie sich aus Entscheidungen heraushalten, prüfen Sie ehrlich, warum. Trauen Sie Ihrem Team echte Autonomie zu und unterstützen Sie aktiv? Oder vermeiden Sie eigentlich nur Konflikt oder Aufwand? Der Unterschied entscheidet, ob aus Ihrer Zurückhaltung Handlungsfähigkeit oder Orientierungslosigkeit entsteht. Empfehlung 3: Schaffen Sie Klarheit, bevor Sie Freiheit gewähren. Delegation funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen klar sind. Was wird erwartet? Welche Entscheidungsspielräume bestehen? Woran wird Erfolg gemessen? Freiheit ohne Klarheit erzeugt nicht Eigenverantwortung, sondern das pädagogische Äquivalent des Bettzeitdebakels von eben. Empfehlung 4: Beziehen Sie ein, ohne die Verantwortung zu verschieben. Der demokratische Stil in Levins Experiment war nicht dadurch gekennzeichnet, dass der Leiter keine Entscheidung traf. Er band die Truppe ein, blieb aber präsent und übernahm weiterhin Verantwortung für das Ergebnis. Beteiligung ist kein Ersatz von Führung, sie ist eine Form davon. Fast 90 Jahre nach Levins Experiment ist seine zentrale Erkenntnis so aktuell wie am ersten Tag. Führungsstile formen nicht nur, was Menschen tun, sie formen, was Menschen in ihrer Arbeit werden können. Ob sie lernen zu gehorchen oder ob sie lernen zu handeln. Die vielleicht wichtigste Lehre aus diesem Experiment ist eine, die uns bis heute herausfordert. Der Stil, der sich am wenigsten anstrengend anfühlt, weder für die Führungskraft noch für das Team, ist selten der, der die gesündeste psychologische Wirkung entfaltet. Gute Führung verlangt Präsenz. Nicht Kontrolle, aber Präsenz. Kurt Lewin selbst hat einmal sinngemäß gesagt, es gebe nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Nach dieser Folge würde ich ergänzen, es gibt auch nichts Praktischeres als das ehrliche Eingeständnis, dass die eigene Grilltabelle vielleicht doch etwas zu detailliert war. In der nächsten Folge unserer Serie gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, was die moderne Forschung über transformationale und transaktionale Führung herausgefunden hat und warum manche Führungskräfte Menschen bewegen können, während andere sie nur verwalten. Wenn Sie zu Führung, Macht und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.wl.info/post. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!